Unsere heutige Folge wird präsentiert von Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen der besten Wissensformate in 15 Minuten auf dein Smartphone. In dem berühmten Kurzformat erschließt du dir über 4000 Sachbücher, Bestseller und wichtige Wissenspodcasts und bringst so mehr Wissen in deinen Alltag. Es gibt neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Es gibt Tipps und Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und den Beruf. Außerdem gibt es Blinks auf Deutsch und Englisch. Dazu gibt es noch Shortcasts. Das sind 15-minütige Podcast-Zusammenfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts, die die Kernaussagen einer Podcast-Folge wiedergeben, die vom Original-Host eingesprochen werden. Ich durfte Blinkist schon testen und bin ziemlich begeistert. In meinen Drehpausen gerade höre ich mir jetzt immer 15-minütige Blinks an und habe das Gefühl, dass ich schon wahnsinnig viel schlauer geworden bin. Also, wenn ihr das auch testen wollt, ladet ihr euch die Blinkist-App runter. Es gibt ein 7-tägiges Probeabonnement, wo ihr einfach alles durchschauen könnt. Außerdem ist dazu noch zu sagen, dass du deine eigenen Lieblingskategorien auswählen kannst. Deine Lieblingstitel kannst du dir speichern. Und es kommen jeden Monat circa 40 15-minütige Blinks hinzu. Für die Hörerinnen von Unterdry gibt es eine Exklusivaktion. Geht jetzt auf blinkist.de/unterdry und erhaltet einen 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt es natürlich vorher alles ausgiebig 7 Tage lang testen und das kostenlos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Unterdry.
Der Ausdruck Unterdry bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter 3 mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Hallo, mein Name ist Yannick Schümann und ich darf endlich Gast sein bei Unterdry und sitze gerade mit meinen reizenden und wunderschönen Kolleginnen und Freundinnen Christina de Bongo und Anna-Maria Mühe am Tisch und küsse Jasna in Abwesenheit.
Du küsst Jasnas Augen.
Ich küsse vielleicht.
Oh. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ich mich auch.
Die Jasna hat was Schönes über dich geschrieben und das lese ich dir jetzt hier mal vor. Er ist wahnsinnig gut aussehend, unglaublich sympathisch. Man hat immer, meistens zumindest, Spaß mit ihm. Er ist voller Empathie. Ich habe ihn selten ohne ein Lächeln im Gesicht gesehen. Und dazu ist er vor allem auch noch ein toller Schauspieler und auch ganz offiziell mit den Dry von Unterdry befreundet. Unser heutiger Gast ist der bezaubernde Yannick Schümann, der als Schauspieler in seinen Rollen viel Mut beweist und immer wieder überrascht. Wir freuen uns, dass du heute unser Gast bist, liebster Yannick, und mich hoffentlich gebührend vertrittst. Liebe Grüße, Jasna.
Oh. Hi, sie hat was vergessen.
Voll schön, was denn?
Wie gut du riechst.
Oh. Ich habe geduscht.
Endlich.
Süß. Ja, ich hoffe, ich vertrete sie gut.
Wir sind sehr aufgeregt, dass du heute da bist und wir freuen uns, denn du hast uns des Öfteren mal mitgeteilt, dass du Lust hättest, vorbeizukommen. Mhm. Und das wollten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ja, erzähl doch mal, seit wann kennst du uns
wie
denn?
Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? ja, ich bin tatsächlich Fanboy.
Von unserem Podcast.
Von eurem Podcast.
Oh, ist das schön.
Und das ist einer der einzigen Podcasts, die ich wirklich immer direkt am Tag der Neuausstrahlung gehört habe. Zwar immer Dienstag war, unter Dry-Tag.
Ist immer noch.
Immer noch?
Ja, jetzt wieder.
Schön.
Schön, ne?
Nee, das war wirklich richtig schön. Und ich habe das total gefeiert. Ich feiere so viel daran. Also ich feiere unter anderem, euch dreien zuzuhören, weil ich euch jetzt auch so lange nicht gesehen habe. Und das so ein bisschen ist, als würde man quasi zusammen in einem Raum sitzen. dann finde ich das total spannend, von Kolleginnen ihren Einblick von dieser Branche mitzubekommen und kann mich da auch total in vielen Situationen wiederfinden. Und finde es einfach richtig schön, was ihr redet, labert.
Was wir sabbeln.
Was ihr sabbelt.
Wie oft hast du sozusagen einen neuen Blickwinkel dadurch, dass drei KollegInnen so intim darüber reden, entwickeln können, dadurch, dass du ein Typ bist? Und wir Frauen, hast du das Gefühl, da gibt es Sachen, die du vielleicht neu oder anders wahrnimmst, dadurch, dass du uns jetzt mal sabbeln hören hast?
Weiß ich noch nicht mal, weil ich mich relativ früh schon auseinandergesetzt habe wie wird eine Frau am Set behandelt und wie wird ein Mann am Set behandelt. Und habe mich tatsächlich in den meisten Situationen wiedergefunden, die ihr beschrieben habt, und habe da gar nicht so die
neuen Erkenntnisse
bekommen. Nee, wirklich überhaupt nicht. Aber auch, weil ich, glaube ich, immer so stark auch generell im Austausch bin mit meinen Kolleginnen, wenn ich drehe. Und wir da schon immer irgendwie über ihre Erfahrungen geredet haben. Dass es nicht so wirklich neu war. Aber es ist immer wieder schön, das nochmal aufzufrischen.
Woher kennst du Christina?
Christina? Mhm. Christina kennt, also abgesehen davon, dass man sich kennt, ne, habe ich sie erstmal wahrgenommen. Ich glaube, wir wurden uns vorher schon irgendwie öfter mal vorgestellt, aber wahrgenommen im CineStar Potsdamer Platz Premiere High Society von Annika Decker. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Auf jeden Fall saß sie hinter mir und ich war mit meiner besten Freundin Zoe im Saal. Und wir haben uns über alle möglichen Menschen, die links und rechts an uns vorbeigegangen sind, unterhalten.
Zoe, wie man das halt so macht.
Zoe und du.
Zoe und ich. Mhm. Genau. Und dann glaube ich, weil du saßt ja hinter uns und dann, du saßt alleine hinter uns. Und dann hast du uns irgendwann angeschnackt. Ich glaube, weil du uns einfach extrem cool fandst.
Ich glaube, ich habe, ja, ich glaube, ich fand euch sehr cool.
Cool sein wolltest.
Ja, das. Und ich glaube, ich habe irgendwas gehört, was ihr kommentiert habt. Und dann habe ich so von hinten, glaube ich, so einen blöden Kommentar da so eingeworfen. Das hatte sehr wahrscheinlich irgendwas mit Sex zu tun. Keine Ahnung.
Das kann sein bei Zoe und mir.
Und ich habe auf irgendwen gewartet, das weiß ich auch noch. Aber dann haben wir uns den ganzen Abend über gesabbelt und dann haben wir sogar noch einen Drink zusammengenommen.
Ne? Genau, es ging dann ja noch zur Premierenfeier.
Genau.
Und dann war es das.
Und das war's dann.
Das war die Geschichte.
Haben wir deine Wohnung abgerissen.
Dann haben wir meine Wohnung abgerissen.
Und wie war auf den ersten Blick.
Ja, war's.
Wie toll.
Woher kennt ihr euch denn?
Anna kenne ich auch, weil man Anna kennt. Und man hat auch vor Anna Angst. Anna ist halt die Anna. nee, und ich habe Anna irgendwann angesprochen, ich glaube auch so ein ganz bisschen peinlich Fanboy-mäßig, weil ich wusste, dass ich mit ihr drehen werde, Jugend ohne Gott.
Stimmt, nicht, ob du das noch weißt, ihr aber habt ja zusammen
gedreht. Genau, und das war irgendwie so der Moment, du standst so neben mir und dann war so wie, ich freue mich voll, mit dir zu arbeiten.
Und dann habe ich gesagt?
Ja, du wahrscheinlich auch so wie, ja, ich mich auch. Und dann haben wir uns ja richtig kennengelernt in Garmisch-Partenkirchen.
Ja, das haben
genau.
Wir, das war eine ganz schön gute Zeit, muss
das
ich sagen.
Das war eine richtig geile Zeit.
Das war eine sehr wilde Zeit.
So wie ihr euch gerade anguckt und anlächelt, also möchte ich nachher hören, was für eine geile Zeit
ja,
das
also
war.
Ja, also da darf man sehr, nicht die Fotos aus dem WhatsApp-Chat-Verlauf sehen.
Auf gar keinen Fall. Ich habe sie mir auch nie wieder angeguckt.
Aber habe ich eine Sache erzählt, die ich erzählen darf. Geschickt. Das weiß ich, dass ich die erzählen darf. Wir haben da immer, es war eine absolute Chaotenrunde, ne? Anna, Fari.
Auch wenn ich jetzt erst aufgezählt
habe. Janis, weil du einfach gegenüber sitzt. Anna, ja, Fari, Janis, Alicia von Rittberg ist jetzt auch nicht unbedingt das Unschuldslamm. Und ich drehen.
Die beiden Boys auch nicht.
Auch nicht. Fari und Janis rüber. Wir drehen auf einem Berg, ja, in Garmisch-Partenkirchen. Wir haben irgendwann das Spiel entwickelt, dass man nett zueinander sein muss. Und bei jeder Sache, die man quasi, immer wenn man Nein sagt, hat man einen Minuspunkt bekommen. Und ihr müsst euch vorstellen, das Toilettenhäuschen, das Dixi-Klo, das war schon richtig weit weg. Der Settisch, wo die Wasserflaschen drauf standen, war richtig weit weg. Man musste immer über so einen Berg gehen. Und es war dann aber auch so wie, oh, ich will durst, kannst du mein Wasser bringen? Und dann musste man natürlich Ja sagen, weil wir hatten ja die Regel, dass man nicht Nein sagen durfte. Und dann haben wir eine Strichliste geführt. Am Ende des Tages gab es natürlich einen Verlierer, eine Verliererin. Mit Namen Anna.
Ich hab sehr viel Nein gesagt.
Und der Wetteinsatz war, dass man im Peachum, das ist der einzige Club in Garmisch-Partenkirchen, im Peachum musste man für den Gewinner oder die Gewinnerin um Mitternacht Happy Birthday am DJ-Pult in Marilyn Monroe-Version singen.
Nein.
Ja, ich war, kannst du raten, wer ich war? Der Gewinner, richtig. Und Anna musste da, ich muss sie ein bisschen in Schutz nehmen, weil Alicia war mit am Start, also Alicia hat auch verloren. Alicia und Anna haben für mich in einem nicht mehr so ganz nüchternen Zustand Happy Birthday gesungen. Und davon gibt es viele Fotos, die niemals veröffentlicht werden dürfen.
Ist das und sehr viele geil. Videos. Und ich wollte auch eigentlich nicht mehr runter.
Von der Bühne oder vom DJ-Pult?
Die war, also vom DJ-Pult hat sie geliebt.
Anna liebt prinzipiell DJ-Puls und Bühnen.
Bühnen gar nicht so, aber
nee, DJ-Puls.
Also das war wirklich, das war ein legendärer Abend.
Ja.
Mein Gott.
Mhm. Gut, woher kennst du Jasna?
Jasna kenne ich. Wir haben, aber daher kennen wir uns nicht. Wir haben mal in einem Film zusammengespielt, in Barbara von Petzold. Da haben wir uns nicht kennengelernt. Ich überlege gerade, woher ich Jasna kenne oder ob ich auch Jasna einfach kenne.
Weil man sie kennt.
Weil man sie kennt. Und weil Jasna einfach irgendwie in eurer Clique dabei war. Mhm. Und ich hänge dann ja auch irgendwie auf Veranstaltungen mit euch ab. Und dann war Jasna da am Start.
Also sie schreibt, Yannick, wir haben eine Sache gemeinsam, über die wir uns noch nie unterhalten haben.
Oh.
Wir haben beide mit Musicals angefangen. Wie konnten wir darüber noch nie sprechen? Und wie sehr liebst du Musicals?
Nee. Liebt sie Musicals oder macht sie es nicht euer Ernst?
Doch.
Ich habe früher mein ganzes Taschengeld für Starlight Express ausgegeben. Ich kann es noch nicht. Ich war immer nur, bei mir wurde das Singtalent vergessen vom lieben Herjot. Und deswegen ist es bei mir auf die Musical-Schiene
ja
nicht klar.
Ist ja bei mir auch der Fall, ne?
Ja, das,
also
I doubt that.
Vielleicht kann ich irgendwie 2, 3 Töne singen, aber ich würde so gerne singen können. Nee, aber das ist ja krass.
Jasna kommt vom Musical. Die hat im Kinder- und Jugendmusical-Verein irgendwas in Wiesbaden angefangen.
Gut, dann haben Jasna und ich ab sofort was
endlich
zu besprechen.
Endlich ein Thema,
über das wir reden können. Nee, ich habe angefangen mit Mozart in Hamburg. Das war auch wirklich der Start von allem. So, da war ich 9.
Richtig
in der Flora, genau.
Ach so, die suchen da manchmal so Kinderdarsteller.
Es wurde so dargestellt, dass quasi Mozart der Besowski, der quasi die ganzen Frauen abschleppt, die ganze Zeit von seinem Schatten, alias Klein Amadee, mit seinen Puderlocken, wie man ihn kennt, verfolgt wird, der quasi immer neben ihm sitzt und die Partituren schreibt. Und so wurde irgendwie so seine 2 Seiten dargestellt. Und das heißt, die ganze Zeit war wirklich dieser kleine Franz oder auch Amadee neben dem großen Mozart.
Vermisst du Musicals? Also hättest du, wenn du jetzt so ein Angebot hättest, was ja jetzt wahrscheinlich ein anderes wäre, weil du jetzt mittlerweile auch einen Namen hast als Schauspieler und wenn man dich so kennt, jetzt würde man dich anders besetzen.
Sofort annehmen. Ja? Sofort. Ich würde nicht überlegen. Ich würde so jede große Rolle dafür absagen. Aber ich kann ja nicht singen, das ist ja das Ding. Also meine Vorstellung ist, dass ich irgendwann ein Musical mache und dass ich dafür singen lerne, wie man irgendwie gefühlt Auto lernen kann. Also ja. Auto so einen Führerschein macht. Das stelle ich mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach vor, aber ich würde so gerne ein Musical machen.
Und du kannst so geil tanzen, Alter. Das wäre so lustig, wenn du das machst. Also
tanzen
nicht lustig, es wäre geil.
Kann ich tatsächlich, ja.
Also, I know.
You know.
auf Yannicks Abrissparty war das, ne? Wo wir, Alter, was haben wir da für eine Dirty Dancing Nummer
abgezogen? Das war richtig krass. Das war aber auch richtig die Abrissparty. Und auf deinem Geburtstag auch.
Da haben wir das gemacht.
Wo der Zauberer da war.
Oh mein Gott, der Zauberer
war
nicht schlecht.
Auch schön. Da war ich auch auf dem DJ-Pult.
Ich wollte gerade fragen, Yannick, gäbe es ein Lieblingsmusical, wo du mitmachen würdest? Oder was ist so
mitmachen
dein...
Mitmachen würde?
Was ist so dein Lieblingsmusical?
Also mein Lieblingsmusical ist verknüpft mit meinem Film. Es gibt eine Billy Elliot Bühnenversion. Und die ist so besonders, weil sie auch von Stephen Daldry inszeniert wurde, der den Film inszeniert hat. Und Elton John hat die Musik geschrieben. Und das mag ich total gerne, weil man irgendwie das, was ich an dem Film so toll finde, dass trinkt jetzt dein Hund?
Jetzt trinkt mein Hund. Eben hat er gefurzt.
Ich wusste gerade nicht, ob es irgendwie Regen ist oder Schnee, weil es schneit auch.
Wir haben immer so Töne eingebaut.
Ja,
ganz verunsichert.
Ja, schon. Wald, Vögel. Nee, genau, also wie auch immer. Das finde ich richtig toll.
Cool. Haben wir noch eine Frage von Jasna?
Ja, wir haben ganz viele Fragen noch.
Oh mein Gott.
Yannick, du arbeitest im In- und Ausland. Wie entscheidest du dich, welche Rollen du zusagst und welche du spielen möchtest und welche nicht?
Also ich entscheide unabhängig vom Drehort tatsächlich, ich würde mir wünschen, dass ich mehr in Berlin drehen würde, aber das ist, weil ich da wohne, aber es ist ja nicht immer der Fall. Also im seltensten Fall dreht man ja da, wo man da wohnt. Ich entscheide demnach, ob ich die Rolle spannend finde oder nicht, ob die Rolle mir irgendwas gibt oder ob sie einfach nur da ist, weil sie eine Funktion hat, das interessiert mich dann nicht so sonderlich. Es gab mal eine Zeit, ich habe ich habe die Hoffnung oder glaube, dass ich mich das ein bisschen von befreit habe. Es gab mal die Zeit, in der ich immer so im amerikanischen Film wäre das der Rugby-Spieler, ne? Der so angehimmelt wird von den ganzen Girls von der Highschool. Die habe ich dann oft abgesagt, weil das ist dann irgendwie eine Rolle, die aufs Aussehen reduziert wird, die aber nicht noch irgendwie eine spannende Vielschichtigkeit hat, was ja total toll ist. Leute, also es gibt irgendwie den Aberglauben, dass Leute denken, dass gut aussehende Menschen keine Probleme hätten. Mhm. Ne? Und am spannendsten finde ich dann die Rollen, die ganz genau zeigen, dass man eigentlich total vernarbt ist. Und wenn ich solche Rollen finde, dann nehme ich sie gerne an oder gehe zum Casting.
Das ist ja auch nicht immer. Und das ist völlig egal, ob in oder Ausland. Also ist egal sozusagen, ob international oder
rein. Ja, bisher
oder
schon.
Deutsch. Ja.
Ja, voll.
Voll gut. Okay. Gibt es für dich Unterschiede in der Arbeit in Deutschland oder im Ausland?
Ja. Ja, voll. Das ist einfach die Sprachbarriere. Also ich habe.
Hast du die?
Ich nicht, weil ich ja Englisch spreche, aber es ist ja nicht so, dass alle. Mir fällt jetzt sofort nur tschechische Garderobieren ein, weil ich einfach so viel in Prag gedreht habe. Und mit denen kann man nicht wirklich, also in den meisten Fällen habe ich nicht was Enges aufgebaut, weil es einfach keine Gesprächskultur gab. Weil wir diesen Sprachproblem hatten, weil die dann nicht genug Englisch konnten oder gar kein Englisch konnten. Und dann finde ich das total schade, weil man sehr oft, finde ich, spürt, wie sich da irgendwie auch das deutsche und das tschechische oder polnische Team abgrenzen voneinander.
Total, finde ich auch. Aber ich finde auch, man kriegt oft, man muss so aufpassen, dass man dem Gegenüber dann nicht das Gefühl gibt, dass man irgendwie was Besseres ist.
Voll.
Ich habe oft das Gefühl, dass es in Tschechien irgendwie eine andere Art von Arbeit ist zwischen Schauspielern und Team.
In welcher Form?
Dass die sich wirklich total abgrenzen, die Schauspieler. Dass es keine Kommunikation gibt zwischen Team und Schauspieler. Und dass es ein Mitreden von einem Schauspieler, wenn es um die Garderobe geht, sowieso nicht gibt.
Mhm, interessant, das war auch meine Erfahrung in der Türkei.
Mhm.
Also da gab es gar keinen, also es war sozusagen unerhört, sich da einzumischen.
Ja, das ist interessant. Es scheint, vielleicht ist das in Deutschland aber auch einfach besonders
dass wir
schön,
so ein Mitspracherecht haben.
Naja, wir sind ja aber auch, wir denken ja auch mit. Das können natürlich auch viele wahnsinnig machen, das verstehe ich schon auch. Aber manchmal ist es ja auch was, kommt ja auch was Gutes dabei raus.
Und wie ist das denn für dich? Ich meine, dieses Projekt, wo du meinen großen Crush Nanda Costa kennengelernt hast, das war ja dieses Mila Jovovich-Projekt und da waren ja aus allen
Herrgottes. Das war total spannend, genau. Also das Monster Hunter habe ich 2018 im Herbst in Kapstadt gedreht.
Mhm.
Und das ist wurde produziert von der Konstantin, von der deutschen Produktionsfirma in Kooperation mit einer amerikanischen. Und die hatten aber noch ganz viele andere Produzenten mit am Start, unter anderem aus Thailand, aus Brasilien, aus Japan. Und demnach war unsere Crew, diese Monster Hunter Crew, total international besetzt. Aus, wie gesagt, Japan, Thailand, Brasilien, Amerika und ich.
Das heißt, ihr konntet untereinander unter euch Schauspielern zum Teil auch nicht kommunizieren, ne?
Ja, aber 0,0, ne?
Ist das
weil Nanda nun wirklich kein Englisch kann. Nanda kommt aus Brasilien. Meine japanische Kollegin konnte auch gar kein Englisch. Aber mit Nanda ist so ein Herzensmensch. Und wir waren da irgendwie alleine und wir waren im selben Hotel. Und wir haben schon irgendwie uns mit dem Wein abends auf unsere Terrasse gesetzt und haben wirklich mit Google Translate kommuniziert. Und das war total kompliziert, aber wenn es geht und wenn man irgendwie eine Energie spürt, dann funktioniert es.
Und das ist so witzig, weil ganz oft erinnert man sich dann gar nicht mehr, wie man sich unterhalten hat, aber man hat ganz viel von dem anderen erfahren. Kennt ihr solche Sachen, wo man dann hinterher denkt, so, hä, wie haben wir das eigentlich gemacht? Wir konnten gar nicht dieselbe Sprache, aber ich habe ganz viel von dem Menschen mitgenommen.
Voll. Ja, weil man sich einfach total viel zeigt.
Ja.
Und wie ist Mila Jovovich?
Die ist wahnsinnig amerikanisch.
Mhm. Was heißt das?
Naja, also die ist einfach zu jedem nett.
Ach so, okay.
Ne, die ist zu jedem nett. Es ist dieses, hallo, wie geht's? Das ist immer die erste Frage. Mhm. Und ich finde das zum Teil hat es mich irgendwie in Amerika gestört. Aber ich finde, es hat auch gleichzeitig irgendwie erstmal was Schönes, weil man fühlt sich erstmal willkommen.
So. Mhm.
Und ich kann über sie sagen, dass ich selten so professionelle SchauspielerInnen getroffen habe. Wir haben da 2 Wochen lang Nachtdreh gehabt. Das heißt, wir hatten immer von 5 bis 5.
Mhm.
Und die ist vorher, die ist ungefähr um 16 Uhr gekommen, ist ins Gym gegangen und dann standen wir die ganze Nacht draußen im Regen. Sie ist in jeder Szene dabei gewesen, in jeder Einstellung gefühlt dabei gewesen und sie hat keinmal irgendwie ihr Stunt-Double benutzt und hat halt alles gemacht. Und hat sich aber auch nie beschwert. Ne? Also bei uns würde gefühlt jeder irgendwie sagen, oh, es ist jetzt aber ganz schön kalt und ich will jetzt auch nicht mehr und das ist aber nur noch eine Einstellung. Und in den amerikanischen Produktionen dauert das ja gefühlt alles 10-mal so lang. Mhm. Die war so aktiv am Start, so professionell, das war schon richtig krass.
Ist das etwas, was dir prinzipiell auffällt, wenn du so deutsche KollegInnen vergleichst mit den amerikanischen? Also ist das jetzt nur bei ihr so oder ist das etwas, was dir so international schon öfter begegnet ist, dass wir vielleicht ganz schön mimimi sind?
Ich weiß ich nicht, weil ich hatte erst zweimal irgendwie oder dreimal Produktion mit amerikanischen SchauspielerInnen. Und die waren irgendwie alle total. Ich habe das Gefühl, da ist es auch ein bisschen abgeklärter. Die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Da gibt es einfach ein Regelwerk. Und das ist es dann. Ja, da gibt es keine Diskussion mehr. Wenn Keira Knightley ein Po nicht zeigen will, dann bekommt sie halt ein Po-Double. Mhm. Oder wenn die Person, also bei einer Produktion, ich habe einmal einen Dialog gehabt mit Alicia Vikander für Wim Wenders. Und der hat, also da wurde geprobt mit einem Double, mit den Schritten und so. Und sie war nie am Set. Und dann ist sie einfach gekommen für den Take und sie ist wieder gegangen. Und es wurde alles vorher mit Kamera und so, alle Wege wurden halt mit einem Stand-in.
Aber ich frage mich rein technisch, ne? Also wird ihr das dann vorgegeben, welche Wege sie zu gehen hat? Oder gibt sie das vor? Weil das frage ich mich.
In dem Falle wird es ihr vorgegeben.
In dem Fall wird es ihr vorgegeben. Ich meine, das war auch ein super technische Location. Ah, okay. Sie war in so einem Astronautenkostüm und so. Das war schon irgendwie. Da hatte sie jetzt nicht den Spielraum zu sagen, ich will jetzt aber nach rechts gehen.
Ich möchte es anders fühlen.
Ja, genau. Das war nicht der Fall. Und ich weiß auch gar nicht, inwiefern das ihre Entscheidung war, dass sie immer weggehen möchte. Aber ich habe das Gefühl, da drüben werden die Leute vielleicht einfach, also da gibt es einfach krassere Regeln, was die machen und was sie nicht machen. Und hier muss man um ganz viel auch einfach bitten und nachfragen, weil das verpeilt wird, wenn
das
die Departments nicht so richtig cool sind. Aber es gibt natürlich auch so, so viele tolle Menschen, die so doll mitdenken und einfach einem das Leben am Set echt schön machen.
Ich glaube schon, was ein großer Unterschied ist zwischen Deutschland und anderen Ländern, ist, dass Deutschland schon eher zum Meckern und Motzen neigt.
Mhm. Generell.
Also generell.
Voll.
Also wenn man aus einem Film rausgeht in Berlin, als es noch Kinos gab und man sich darüber unterhalten hat, wie der Film war, hört man immer erstmal, ja, also was ich jetzt wirklich schwierig fand.
Immer, das finde ich
so anstrengend.
In Amerika
ist es sofort, also das war toll und das war schön und die Musik. Also es wird immer erstmal das Schöne herausgeholt, bevor es sozusagen in die Tiefe geht. Was ich tendenziell eine ganz schöne Haltung finde, aber mich hat es damals auch genervt, in Amerika zu sein und immer dieses Hallo, wie geht's dir?
Ja.
Das hat mich richtig, nach dem dritten Tag dachte ich, ich flippe aus.
Auch an der Kasse in einem Supermarkt, genau.
Vorgestern. Es interessiert dich nicht. Hör
nein,
mich
genau, genau.
Wir dürfen das auch nicht Anfang der Folge fragen, wenn Jasna fragt, und wie geht's euch Mäusen? Dann flippt Anna immer aus.
Ja.
Ja, weil es ja nicht, also, als würde ich jetzt in unserem Podcast ernsthaft beantworten, wie es mir geht.
Ja.
Natürlich nicht. So,
ja.
Nee. Also, insofern.
Wie geht's dir denn?
Mir geht's super, seitdem du da bist. Ja. ich soll dich fragen, du hast ja schon mit Anna gedreht, wie schlimm war es, sei ehrlich.
Okay, mit Anna zu drehen, also genau, ich habe ja gerade über die Leute geredet, die sehr viel meckern. Genau, also dann kann man sich Anna eigentlich ganz gut vorstellen. Es war schwierig.
Einfach nicht.
Ja, ich merke wahnsinnig viel.
Nee. Ich habe auch viele, viele Anfragen bekommen für Produktionen. Was lachst du denn jetzt so? Für Produktionen mit Anna danach. Ich habe die abgelehnt.
Das kann ich gut verstehen.
Ich habe die abgelehnt.
Ja.
Bauhaus sollte ich habe keine Lust drauf gehabt.
Besser ist es.
Ja, genau. Verstehe ich. Gut.
Ja.
Du hattest vor ein paar Monaten, Wochen, wann war das? Einen ziemlich heftigen Post mit einem heftigen Nachklang.
Heftig.
Und es wurde so wie ein Sturm zog das durchs Land.
Du hast richtig heftig deine Liebe gezeigt.
Richtig heftig meine Liebe gezeigt. Ja. Das habe ich gemacht.
Wie geht's dir damit heute?
So gut.
Ja?
So gut. Also man muss dazu sagen, es gibt, also genau, ich habe meinen Freund gezeigt. Ende Dezember habe ich quasi zum ersten Mal einen privaten Einblick in mein Leben gelassen und habe ein Pärchenfoto hochgeladen und das mit einem Herzen versehen. Und man muss dazu sagen, es gab jetzt Anfang Februar eine Initiative, Act Out, wurde im Süddeutschen Magazin veröffentlicht von 185 SchauspielerInnen, die quasi ein Manifest unterschrieben haben und öffentlich zu ihrem Dasein der LGBTQ-Community irgendwie gestanden haben. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass es immer noch ein Problem bei vielen Menschen gibt, beziehungsweise nicht ein Problem, aber es gibt immer noch AgentInnen, die einem davon abraten. Ich kenne selbst jemand aus dieser Initiative, die zum Glück stark genug war, da trotzdem wieder dabei gewesen zu sein. Mich macht das fassungslos und aggressiv, dass immer noch empfohlen wird, nicht über seine Homosexualität zu reden, weil das ja schädlich sein könnte für alles, was danach kommt.
Und mal um in diesem Klischeebild zu bleiben, hast du das Gefühl, dass seitdem sich die Anfragen verändert haben?
Null. Null. Wirklich überhaupt nicht. Und ich habe eher das Ding, dass, ich spiele jetzt Kaiser Franz Josef. Ich kann es noch nicht aussprechen, ohne dass ich lache. ich kann es nicht ernst nehmen. Es ist so, als würde ich irgendwie sagen, ich bin Cinderella oder so. Ich spiele jetzt Kaiser Franz Josef. Und unabhängig davon, dass wir nicht wissen, inwiefern der damals was mit Männern hatte, ne? In dieser Serie werde ich als maximal düsterer Typ, der irgendwie mit Sissy viele lustige Stunden im Schloss hat in der Nacht, ja, dargestellt und so super heteronormativ. Mhm. Und das hat halt überhaupt gar keinen Einfluss auf mein Privatleben, aber soll es ja auch nicht. Also,
Stand die Rolle vorher schon fest, dass du die bekommen hast?
Die stand tatsächlich schon fest.
Mhm. Das finde ich wichtig auch an der Stelle, das zu sagen. Das ist
wichtig zu sagen. Ich habe aber direkt, und es hätte auch nicht sein sollen, ich habe von Produktion und Regie sofort irgendwie Glückwunschnachrichten bekommen.
Ja, cool.
Ich habe tatsächlich natürlich kurz darüber nachgedacht, oh Gott, wie kommt das jetzt an? Nein, aber das, was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe mich nie verstellt. Ich hatte nie das Gefühl, ich müsste damit jetzt an die Öffentlichkeit, aus welchen Gründen auch immer. Ich dachte immer, mein Privatleben ist mein Privatleben. Und dann hat sich einfach in Corona so viel getan, also sowieso über die Jahre, aber jeder hat ja extrem viel Reflexionszeit gehabt in den letzten anderthalb Jahren. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich mache das auch ein bisschen für mich, um freier zu sein. Abgesehen davon, dass ich sowieso jedem erzählt habe, dass ich einen Partner habe, also selbst am Set mit ProduzentInnen und RegisseurInnen, ich habe es einfach nur nicht der Presse erzählt. So. Mhm. Und
was aber auch interessant ist, ist, dass so lange dann irgendwie so ein Geheimnis
war. Ja, ich glaube, das ist so ein offenes Geheimnis. Also es wurde auch nie gefragt. Und ich habe ja sehr wohl auch irgendwie queere Rollen gespielt. Ne? Und trotzdem wurde das nicht gefragt, was ich ganz cool fand. Genau, und ich habe jetzt irgendwie gedacht, dieser Drang, dass ich das jetzt irgendwie zeige, wurde immer größer. Und ich habe gedacht, dass ich das vor allem für die Community machen muss. Weil ich dachte, selbst wenn da jetzt irgendwie ein 14-jähriger Junge das liest, der vom Dorf kommt und irgendwie denkt, shit, der ist erfolgreich und kann Schauspieler sein, ich stehe jetzt auch dazu, dann habe ich alles richtig gemacht. Und es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet. Es haben sich so viele Leute gemeldet, die geschrieben haben, ich habe mich einen Tag danach vor meiner Familie geoutet.
Wirklich?
Mhm. Und wow. Das hat mich zu Tränen gerührt. Und ich muss, also wirklich, ich schwöre, ich habe jede Nachricht gelesen, es war so toll, das Feedback. Und das Abgefahrenste war, dass ich, obwohl ich die ganze Zeit so offen damit umgegangen bin und dachte, pf, das stört mich ja überhaupt nicht, weil ich verstecke mich ja nicht. Ich laufe ja auch Hand in Hand in Berlin mit meinem Freund durch die Straßen.
Ja.
Ich habe mich so frei danach gefühlt.
Das finde ich so spannend, weil das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich frage mich halt, wo, wenn so wie du vorher gelebt hast und du hast nie ein Geheimnis draus gemacht, wo ist dann der Unterschied, nur weil es jetzt in Anführungsstrichen die Presse weiß? Aber ich verstehe sozusagen, dass es nie um die Presse ging, sondern eben, dass man auch über Social Media und all das nicht einen Bogen um diesen Part machen muss. Ist es das? Oder?
Ja, ich dachte irgendwie, also ich dachte auch eine Zeit lang, also mein Ursprungswunsch war, dass ich einfach irgendwann mit Felix auf den Teppich gehe, Hand in Hand pose. Pose vor allem.
Das möchte ich nicht.
Ich möchte es auch jetzt schon
mal machen. Ich werde dich so damit verarschen.
Ja. Posen. Und dann habe ich gedacht, naja, diese Veranstaltung wird es in der nächsten Zeit einfach nicht geben. Ne? Das heißt, es muss anders sein.
Das heißt, du machst deine eigene.
Ich mache meine eigene.
Achso, so wolltest du es ursprünglich machen, mit dem Outing.
Ich wollte einfach, ach, geil, weil in meiner Vorstellung muss es nicht, und deswegen habe ich es nur mit einem Herz versehen und habe da irgendwie nicht drum geredet viel, weil in meiner Vorstellung muss es nicht mehr passieren. Mhm. Ja, ich
genau, du magst auch das Wort Coming Out oder
das Outing. Das Coming Out mag ich überhaupt nicht. Ja. Das hatte ich mit 18. Ja. Und es ist einfach, ich zeige meinen Partner, meine Partnerin so, ja, das ist es. Und deswegen wollte ich das so beiläufig wie möglich machen. Und aber auch so klar wie möglich, ja, so. Und ich bin ganz doll happy, dass das so wunderbar aufgenommen wurde. Und ich habe auch jetzt für den Herbst eine neue super heterosexuelle Rolle bekommen. Super. Nach meinem,
ja,
Liebesfoto.
Ich habe noch eine Frage. Traust du der deutschen Filmbranche das denn zu, dass sie so weit sind? Also mein persönliches Gefühl ist, da sind immer noch sehr viele alte Cis-Männer am Werk. Also ich weiß nicht, traust du der deutschen Fernsehlandschaft eher als der Kinolandschaft?
Muss. Ich will das einfach. Also in meiner Traumvorstellung ist es der Fall und deswegen lebe ich das auch so. Also ich bin immer pro Provokation. Mhm. Und nicht fürs Verstecken. Mhm. Und ich glaube, wir müssen soweit sein. Und ich finde, die UFA macht gerade so ganz tolle Sachen.
Finde ich auch, ne? Ja.
Und auch da zum Beispiel, ich hätte das natürlich vorher machen können, aber irgendwie die UFA zu unterstützen und irgendwie zum Reposten und irgendwie pro Diversity. Und natürlich wurde ich auch immer mal angefragt, ob ich für den Christopher Street Day irgendwie für die UFA einen Spot aufnehme. Ich habe mich das nie getraut. Ich habe das nie gemacht. Und jetzt kann ich das einfach problemlos machen und sagen, ja klar mache ich das für euch, weil das einfach eine coole Sache ist, wie ihr euch dafür einsetzt. Und ich meine, die UFA ist ja enorm wichtig in der Fernsehbranche, in der Fernsehlandschaft. Und ich hoffe, dass da einfach viele, viele mitziehen.
Was war vorher deine größte Angst?
Ich glaube, die größte Angst, die man hat, ist einfach nicht mehr die straighten Rollen zu bekommen, sondern irgendwie dann nur noch queer besetzt zu werden. Und ich hätte so Bock für eine geile, also ich nenne jetzt Netflix, weil man irgendwie am meisten Netflix konsumiert, ne? Aber so Bock, eine geile LGBTQ-Serie zu drehen. Ich wäre da voll am Stissel. Und finde, wir sollten sowas wie Sex Education und solche Formate einfach auch in Deutschland produzieren. Und soweit sind wir noch nicht. Und ich hoffe irgendwie, dass Leute aufwachen und mal coole Projekte pitchen und dann vielleicht an mich denken.
Also ich finde, das ganze Kapitel ist dir ziemlich gut gelungen.
Cool.
Finde ich auch.
Ja.
Danke.
Und ich glaube, mit so einer Haltung kommt man da gut durch.
Ja.
Einfach möglichst provokativ im Sinne von, ich bin mir meiner da total sicher und lasse keine Zweifel zu.
Ja.
Toll. Hut ab.
Merci.
Sag mal, aus was für eine Familie kommst du? Was machen deine Eltern?
Mein Papa ist Maurer, meine Brüder sind Maurer, meine Mami ist Zahnarzthelferin. Ich komme vom Land aus Hamburg. Und bin in einem so sicheren Haushalt groß geworden und habe irgendwie die beste Erziehung meiner Eltern genossen. Und die haben uns drei, also ich habe zwei Brüder, zwei größere, mit so viel Liebe erzogen. Und es war wirklich wunderschön und gefühlt immer mit meinen Eltern im Bett geschlafen. Und wir kuscheln auch immer noch. Und wenn ich nach Hause komme, muss Papa mich kraulen. Und ich muss meine Brüder kraulen.
Okay, also sie nicht dich, sondern du.
Genau, ich
sie.
Weil du der Kleinste bist?
Weil ich der Kleinste bin und wahnsinnig gut kraulen kann. meine Brüder leben auch noch in unmittelbarer Nähe neben meinem Elternhaus. Und ich habe drei Nichten. Und die leben da einfach ihr komplett anderes Leben.
Und das heißt, deine Familie hat gar nichts mit dem Künstlerdasein
null
zu tun. Und wie kommen die damit zurecht? Wie löchern sie dich mit teilweise schwachsinnigen Fragen? Oder lassen sie dich nur, oder sind sie wahnsinnig stolz
und platzen? Die sind einfach wahnsinnig stolz, genauso wie meine Brüder. Das ist wirklich cool. Ich hatte auch so viel Glück, weil es nie Zweifel gab an dem, was ich mache. Also ich habe mit 9 angefangen, total zufällig bin ich irgendwie zu einem Casting gegangen, weil eine Freundin meiner Mama extrem lange auf meine Eltern eingeredet hat, dass die mit mir zu diesem Casting gehen sollen, weil ich halt immer in meinem Zimmer kleine Theaterstücke aufgeführt habe. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, Yannick, willst du, hast du Bock? Und ich habe sofort gesagt, ja. Und dann wurde ich direkt nach dem Stück, wurde ich von meiner Agentin damals, bei der ich 14 Jahre war, bei Christiane Dreikaus, auf der Tankstelle angesprochen, unabhängig von dem Theaterengagement. Und die hat mir ihre Karte gegeben, sie hat gerade ihre Agentur gegründet und hat irgendwie nach lebendigen Kids gesucht und hat gesagt, meine Mutter soll sich bei ihr melden. Das war irgendwie alles meine Mutter. Da ist sie wieder. Und dann weiß ich noch, wirklich ab so meinem 12. Lebensjahr, hat immer, wenn meine Agentin angerufen, haben meine Eltern mir das Telefon gegeben und gesagt, klär das mal, wir vertrauen dir da.
Oh, wie cool.
Ja, super. Ich habe es einfach alles immer gemacht.
Das finde ich so spannend. Ich habe ja auch als Kind angefangen und ich finde, man merkt, wenn so Kinder am Set sind, merkt man, ob die Eltern das wollen oder ob die Kinder das aus eigenem Drive das wollen. Das ist so spannend.
Es ist auch immer sehr anstrengend, wenn man merkt, dass die Eltern das wollen.
So anstrengend.
Es ist, also ich finde es hart. Ich finde es hart zu gucken, selbst als Mutter sozusagen wissend, was es heißt mit für ein Kind am Set. Das bricht mir teilweise echt das Herz. Es ist so ein Krampf.
Ja, voll. Ich finde es ganz schön, was du gesagt hast, dass man hört es ja so selten, dass jemand sagt, ich bin so toll und liebevoll aufgewachsen und irgendwie, es klingt so traumhaft. Was ist sozusagen dein Motor, Schauspieler zu sein? Was ist so diese Emotionalität oder dein Ventil oder wofür sozusagen, was treibt dich an, wenn du spielst?
Ich glaube, ich finde das einfach so geil. Also man hat ja alle Seiten irgendwie, die man spielt, auch in sich, ne? Also vielleicht ganz versteckt und vielleicht nur irgendwie minimal ausgeprägt, aber ich finde das einfach so absurd cool, dass man die verschiedensten Facetten aus sich rausholen kann. Und man ist nie irgendwie so richtig böse zu jemandem auf der Straße oder zu seinen FreundInnen, aber dann mal irgendwie vor der Kamera so ein richtiges Arschloch zu sein. Das ist halt irgendwie mein Ventil, dass ich diese Seite ausleben kann. Das heißt, die brauche ich nicht mehr privat auszuleben und kann nett sein. Und das ist einfach auch so ein Fliehen aus der Realität für kurze Zeit, ne? Also ich meine, wie krass ist es denn, dass ich jetzt für Sissy einfach 4 Monate lang in ein anderes Jahrhundert reise, wir nur in Schlössern drehen und ich dafür Reiten und Fechten und Tanzen lerne und Etikettenunterricht bekomme. Also ich kann mich so viel weiter bilden auch und neue Skills aneignen. Das finde ich irgendwie auch mit am abgefahrensten.
Glaubst du, man muss alles, was man spielt, so ein bisschen in sich haben? Also ich meine, du hast einen krass Drogenabhängigen gespielt. Muss das irgendwo in einem drin sein oder kannst du Dinge, ich nenne es mal, herstellen?
Muss ja, weil ich habe noch nie Drogen genommen und ich hatte ja so Angst. Ich habe damals Beat gesehen mit Janis Niewöhner und habe gedacht, ich werde niemals so eine Rolle spielen können. Mir wird das auch nie angeboten werden, weil warum sollte jemand mich als Drogenabhängigen besetzen? Und dann habe ich die Anleitung bekommen und habe dann das einfach gemacht. Nee, habe die Einladung von Suse bekommen, unserer Casterin, und war selbst beim Casting noch so wie, ja, der wird mich ja nicht besetzen. Das ist ja nicht doof.
Weil du glaubst, du hast gedacht, du kannst das gar nicht spielen, weil du das aus dir selbst, diese Erfahrung gar nicht hattest.
Genau. Und dann hat das geklappt. Und das war irgendwie total absurd. Also das war aber auch eine harte private Phase. Ich glaube, da war leider mein privates Dilemma ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen.
So, dass du daraus ziehen konntest sozusagen.
Ja.
Das heißt, du kannst ganz viel aus Beobachtungen herstellen.
In dem Fall ja, genau. Und habe einfach, da habe ich auch einfach die Trauer, die meine Rolle da gespürt habe, habe ich einfach für mich in dem Moment auf was anderes angewandt.
Und du hattest da ja auch wahrscheinlich mit ihm einen Partner, mit dem du auch dich unterhalten konntest vorher, oder?
Mit ihm als Erik, als den ich gespielt habe. Ja, genau. Also ich habe sowohl seine Biografie gelesen, als auch mit ihm Kontakt gehabt.
Also es gab ja genug Stoff und Material, in das man sich einlegen konnte.
Ja.
War das für dich so die prägendste Figur, die du spielen konntest bis jetzt?
Ich glaube, ja. Ja, das war schon krass.
Gibt es Sachen, die du nicht nochmal machen würdest, aufgrund schlechter Erfahrung?
Bisher noch nicht. Zum Glück. Geil.
Voll gut.
Ja, voll gut. Voll gut. Bin ich auch gerade verwundert.
Hast du eine? Hast du was? Was du?
So rollenmäßig?
Ja, oder so eine Erfahrung, wo du sagst, das würde ich nicht nochmal spielen, weil das so schrecklich war?
Habt ihr mal für eine Rolle zugenommen?
Wir haben kürzlich in einer Folge darüber gesprochen, wie das so für uns ist mit dem Druck von außen, zunehmen, abnehmen ja. für eine Rolle. Und ich habe da gesagt, ich habe mir vorgenommen, nie wieder für eine Rolle zu hungern zum Beispiel. Das habe ich schon getan. Mhm. Also zunehmen ist kein Problem, Parami. Aber dieses Runterhungern zum Beispiel, das würde ich so nicht mehr machen. Habe aber auch gesagt, außer ne, es ist jetzt irgendwie gut betreut, du hast von der Produktion Ärzte und einen Personal Trainer und alles, der dich oder die dich dann auch im Nachhinein begleiten. Weil du musst ja mit diesem Körper, mit diesem Instrument weiterleben. Mhm. Das heißt, ich würde schon sehr doll darauf achten, dass ja gewisse Dinge, die Auswirkungen auf mein späteres Leben haben können, rein körperlich zum Beispiel, würde ich sehr vorsichtig sein. Und ich habe, muss ich wirklich gestehen, inzwischen gelernt, dass man nicht immer darauf vertrauen sollte, dass so Stunt-Leute wissen, was sie tun zum Beispiel. Also, dass man da schon hier und da einfach nochmal wachsam sein sollte. Ich habe früher allen immer vertraut. Mhm. Immer gesagt, so ist es. Mir hat letztens kürzlich eine Kollegin eine Geschichte erzählt bei einer großen Firma, wo es die dafür Spezialisten sind, dass es kracht und fliegt und explodiert, dass die da fast einen riesen Unfall gebaut haben, weil die da Amateure am Werk haben. Und ich glaube, da bin ich sehr wachsam und würde gewisse Dinge nicht mehr tun.
Ja.
Hast du das?
Es gibt eine Situation, als ich 18 war, das war so vielleicht mein fünfter oder sechster Film, da hatte ich eine Szene, wo ich vergewaltigt worden bin von einem Kollegen. Und das war ganz schrecklich, dieser Dreh, weil das so, also ich meine, ich war 18, das heißt, ich hatte noch keine Erfahrung, ich hatte noch nicht dieses Gehen, Nein zu sagen ab einem gewissen Punkt. Das Team war komplett drumherum und nicht nur das Team, sondern auch die Produktion, auch Produzenten, also Menschen, die sonst nicht am Set waren, waren alle dort. Und das war einfach tatsächlich aber, traumatisierend.
Du würdest so eine Szene nicht mehr spielen oder sozusagen in zu solchen Umständen?
Würde ich mir sehr genau überlegen.
Okay.
Also ich würde es erstmal aus dem Bauch heraus würde ich sagen, nee, mache ich nicht mehr.
Kann ich total verstehen.
Und wenn, dann muss das also ganz klar sein, wie, wo, was, ich muss mich pudelwohl fühlen, ist so, also.
Aber wisst ihr, da ist ja auch der Unterschied, dass ich, wenn ich diese Szene spiele, wäre ich ja in den meisten Filmen der Vergewaltiger. Ne? Das heißt also nicht, dass das geil ist und
aber
Spaß
trotzdem,
bringt zu spielen.
Aber trotzdem, selbst mein Kollege hat richtig schlimm gelitten.
Okay,
der war
das sind natürlich
das
auch krasse Bedingungen, was du erzählst, gerade, dass da irgendwie so viele Leute am Werk waren. Aber ich kann mir auch nochmal vorstellen, dass es für die Person, die denn da vergewaltigt wird, die quasi sich da nackt komplett entblößt, ne? Das ist
und
auch
es war
mal
nicht mal
krasser
so. Also es war, ich musste nicht mal nackt sein. Also es war einfach nur die Summe der Dinge, dass wir es
die zusammengekommen sind. Okay.
Ja, im Wald. Ich sah einfach am nächsten Tag wirklich aus, als wäre mir das in echt passiert. Das
ja,
war
verstehe.
Schrecklich.
Nee, furchtbar.
Ich habe mal mit einer Psychotherapeutin, die ihr kennt, darüber gesprochen, wie so Traumata entstehen. Und habe dann im Anschluss darüber nachgedacht, wie das so ist, wenn man zum Beispiel sowas spielt und dein Körper erlebt das, ob sich das nicht irgendwie dann doch festsetzt. Darüber haben wir viel gesprochen. Und seitdem hat sich nämlich auch so ein bisschen meine Meinung zu diesen ganzen Sachen nochmal nicht radikalisiert, aber dann doch nochmal so sehr spezifisch drauf schauen lassen, auch was man so spielt und was man so macht, damit man das auch wieder los wird. So. Und ich glaube, wir werden immer dazu getrimmt als Schauspieler, du musst es fühlen, du musst es sein. Sei ein Tisch, sei eine Kakerlake, sei der Vergewaltiger. Und ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist oder ob wir das hinterfragen dürfen, dass das vielleicht gar nicht so gut
ja,
ist für einen. Und dass man manche Dinge auch einfach spielt und herstellt und nicht sein muss. Da werden mich jetzt wahrscheinlich ganz viele Schauspieler, die SchauspielerInnen, die das so alles leben müssen, für Dissen, aber ich sehe das echt.
Nein, aber ich disse dich ja auch nicht und wir sind da doch sehr unterschiedlich. ja. Ich kann das, nee, ich finde, man muss ja da immer total offen sein für andere Meinungen auch und Haltung. Und wie ich dir schon mal gesagt habe, ich wäre gerne manchmal mehr wie du, um da cooler durchzugehen.
Ja, voll. Schneller rauszukommen.
Aber das ist mir vorhin noch eingefallen, als du über die Amis gesprochen hast. Die haben natürlich auch eine andere Vorbereitung. Die haben einfach
voll.
Ein Jahr lang ein Coach,
ja.
ein Ernährungsberater, ein weiß nicht was,
Koch
das, ein Koch am Set.
Ja.
Und nach dem Dreh auch noch. Und sie werden völlig anders bezahlt. Insofern dürfen sie auch wirklich gute Laune haben, wenn es draußen minus 20 Grad ist.
Oh ja. Ja. Stimmt.
Nee, das stimmt total. Bei uns ist es so wie, ach so, nee, aber du spielst übrigens auch, weiß nicht, eine abgemagerte Frau und wir fangen in 4 Wochen an zu drehen. Und dann ist die Frage, wie soll man es machen? Und dann kann man es nur ungesund machen.
Ja, genau. Ja?
Nee, das stimmt, das ist ein großer Unterschied.
Machen dir körperliche Herausforderungen Spaß? Also ich weiß zum Beispiel, dass du gerade so viel
doll
trainierst.
Aber auch so doll nicht, weil ich gerade so doll Hunger habe. Oh Mann, das ist, ich habe vor 3 Jahren mit meinem Trainer, mit Erik, der hat mich vorbereitet auf ein Unterwäschen-Shooting und auf einen quasi Unterwäschen-Model-Rolle für dem Horizont so nah. Und da habe ich das einmal gemacht und ich fand das extrem spannend zu gucken, was schaffe ich in einem halben Jahr. Und das Problem ist, dass ich jetzt gesehen habe, was ich schaffe in einem halben Jahr. Das heißt, es gibt Fotos von mir. Ich sehe ja so nicht aus, ne? Also wenn die Leute denken, vielleicht hab dann diesen Körper all day long. Nee, das ist nicht der Fall.
Den stellst du her.
Den stelle ich her. Ich habe danach ja auch nur Schokolade gegessen und Fitnessstudios gemieden nach den Dreharbeiten. Und jetzt ist das wieder genauso. Jetzt lese ich die Drehbücher zu Sissy und bin so wie, fechtet, oberkörperfrei. Warum muss ich oberkörperfrei fechten und mein Partner nicht? Sissy, er zieht sein Hemd aus. Sein stahlener Körper irgendwie blitzt hervor. Und ich bin so wie, Leute, ihr schreibt mir da so viele Sexszenen rein. Spoiler, es wird viele Sexszenen geben. habt ihr zu viel Bridgerton geguckt oder was ist da am Start? Und dann habe ich auch gesagt, naja, dafür brauche ich meinen Trainer wieder. Lange Rede kurz, ich trainiere wieder mit Erik seit Januar.
Und hast wahnsinnig schlechte Laune und Hunger.
Und bin jetzt in der absolut Horrorphase seit 2 Wochen. In der mir die Kohlenhydrate gekappt werden und ich Intervallfasten mache dazu noch und eigentlich nur noch Eier und Salat esse.
Und wie geht's deinem Freund dann, wenn ihr so zusammen seid? Und also der
isst dann dazu noch Nudeln. Der musste in den letzten 2 Wochen schon relativ viel aushalten, sorry dafür. Oh Mann. Ja, nee, ich wurde da einfach unfreiwillig zur Diva, aber das liegt wirklich daran, dass ich Essen liebe, ne? Und ich liebe auch Alkohol, also im Sinne von
wir das nicht, einfach, das können wir gar nicht.
Ich weiß, ihr trinkt sehr wenig, aber nein, im Sinne von, ich esse abends meinen Teller auf, leer und trinke dazu ein Glas Wein. Und ich darf ja noch nicht mal Äpfel essen, weil die zu viel Zucker haben. Also ich darf noch nicht mal Früchte essen.
Oh, gar keine Frucht?
Beeren. Aber richtig geil, also ich bin dann auch so ein, ich nipp dann ja noch nicht mal, ich backe sehr viel, ne? Ich habe euch ja auch gerade was mitgebracht, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss es trotzdem tun. Und ich habe mich irgendwie mal vor 2 Wochen beim Backen, habe ich dann am Ende so ein bisschen Zucker im Mund gehabt, weil ich meinen Finger irgendwie da reingestippt habe und ich habe das vergessen. Und ich habe dann meine Zunge unter den Wasserhahn gehalten.
Wirklich?
Das ist ja komplett daneben, aber ich bin dann leider so schlimm diszipliniert, dass ich wirklich nicht cheate. Ich kann das nicht. Ich
bin richtig so wie das. Hast du auch nicht einen Tag in der Woche, wo du cheatest?
Nee, jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
In der Definitionsphase leider nicht mehr. Die ist wirklich richtig kacke.
Definitiv.
Das ist mein Horror.
Das ist auch mein Horror. Aber mein erster Drehtag ist, Franz macht oberkörperfrei Liegestütz neben seinem Bürotisch.
Na, aber immerhin, es lohnt. Also,
und dann ist es zeitnah. Aber das kannst du dann so ein bisschen locker.
Wir drehen ja 4 Monate und ich glaube, Fechten ist am Drehtag 67.
Oh Gott.
Ja, nee, aber Erik weiß schon, dass ich irgendwie, sonst kann ich diesen Dreh ja nicht durchhalten. Ich werde auch niemals erst um 12 frühstücken können, weil wenn wir um 5 Uhr abgeholt werden morgens, ich brauche so viel gute Laune / Konzentration am Set, dass ich irgendwie Emotionen herstellen kann. Wenn ich Hunger habe, kann ich nichts herstellen.
Auch nicht.
Dann habe ich nur Hunger. Ja. Also wirklich, ja. Dann habe ich auch keine anderen Gedanken. Dann gucke ich Sissy an und bin so, ich habe Hunger.
Ja. Okay. Schokolade. Du siehst aus wie eine Praline.
Du siehst schön aus, aber sorry.
Und wirst du grumpy, wenn du hungrig bist?
Hm.
Ich auch. Bei mir ist es wirklich so, am Set sind dann Leute
ich
so,
auch richtig schlimm.
Christina, du hast Hunger, oder? Das ist immer so, weil ich es auch nicht mehr kontrollieren kann. Ich bin so hangry. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich
bin auch beim Mittagessen immer die Erste vorne.
Ich auch. Sagen.
Ich renne.
Ich auch.
Ich mache immer Wettrennen mit dem Beleuchtung und ich gewinne es jedes Mal.
Oh Mann, ich bin dann auch so kurz vor Mittag immer so wie nach einem Take, der gar nicht so geil war, so wie, es reicht doch jetzt.
Ja.
Ich habe doch Hunger. Also voll schädlich für mich.
Und richtig schlimm ist so, wann ist Mittag? In 1,5 Stunden. Was?
Ja.
Das ist so.
1,5 Stunden ist richtig lang.
1,5 Stunden ist richtig lang. Und dann aber auch, wir müssen noch die Nahaufnahme auf dich drehen.
Mhm.
Geht ja nicht.
Horror.
Nee, genau. Deswegen muss ich mir auf jeden Fall, der Essensplan muss ich dann abwandeln. Aber ich werde ja noch nicht mal, also es ist denn ja mit Erik, ist es so, dass ich dann ja auch ab dem Mittag davor nichts mehr trinken darf. Ne?
Wie?
Und dann gehst du zum Training?
Nee, damit das dem Körper quasi das Wasser entzogen wird, damit man definiert wird. Das machen alle Extremsportler auch, ne? Und darf ich erst nach der oben ohne Szene trinken. Das war wieder nicht ich, das war wieder der Hund. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Und ich darf, wenn ich mal richtig Durst habe, einen Wassertropfen auf die Zunge nehmen.
Ja. Von wie vielen Stunden reden wir denn jetzt hier?
Naja, wenn ich die Szene am Mittag drehe, dann darf ich erst danach trinken. Und das sei gesagt, zu diesem Körper habe ich halt nicht immer, weil mache ich natürlich nie. Also privat natürlich will ich ja nicht so leben.
Das will man ja auch nicht, nee. Um Gottes Willen.
Ja.
Das macht dir schon Spaß.
Es macht mir auf so eine gewisse Art und Weise Spaß, weil ich das krass finde, zu gucken, was man schafft. Und es macht mir jetzt schon Freude, meine Corona-Pfunde zu verlieren. Mhm. Jetzt ist bester Zeitpunkt.
Mhm. Das stimmt,
Zeitpunkt.
Ja. Total.
Okay, wir haben gerade versucht, hier noch einen kleinen Übergang zu finden, aber ich glaube, Jannik hat Hunger.
Ich darf 50 Minuten noch essen. Wir haben noch Zeit.
Wirklich? Okay, dann machen wir dir jetzt was zu essen.
Ich habe mein Essen mitgebracht, Anna.
Er hat uns ein Bananenbrot
mitgebracht. Ich habe euch ein Bananenbrot gebacken und mir mein Essen mitgebracht.
Aber ich habe noch Sommerrollen, die darfst du essen. Die sind sehr, sehr lecker, Chrissy.
Oh, ich habe so gehofft, dass ich was zu essen kriege. Ich habe eben mich, als ich angekommen bin, nicht getraut, mich zu fragen, ob ich was bekomme.
Du kriegst immer was zu essen.
Ich weiß, aber ich war so dreist. Weil ich war wirklich so hungrig, als wir angekommen sind und dachte so, nee, ich mache jetzt
erstmal. Dann lass uns aufhören zu hungern. Jannik, es war ganz, ganz schön mit dir.
Oh, es war so schön.
Es war ein bisschen ernst, aber ich finde es völlig ernst. In Ordnung.
Und dann höre ich so die anderen Folgen, wo ihr Gäste habt und ihr seid besoffen und trinkt und alle haben ganz viel Spaß.
Wir machen einen Deal. Wenn wir nochmal eine Staffel machen und du mit dem Franz endlich vorbei bist.
Dann komme ich zum Trinken.
Dann kommst du zum Trinken und wir laden dich nochmal.
Bitte. Ja, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass ihr so richtig viel Spaß mit den anderen
habt. Aber wir haben auch Spaß ohne Trinken.
Okay.
Nur mit dir nicht.
Ich weiß.
Jannik,
ihr müsst seriöser werden. Danke euch.
Ey, das war super schön.
Ganz schön.
Sehr gut.
Küsse.
Tschüss, ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.